Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, Sie hören Reflexe. Am Mikrofon Franziska Bethke. Im Mai 1968, da gingen nicht nur die Studenten auf die Barrikaden, sondern es erschien auch zum ersten Mal eine Zeitschrift, die seither für alle Kunstinteressierten in der Schweiz zu einer festen Institution geworden ist. 40 Jahre sind seither ins Land gezogen, das Kunstbulletin gibt es immer noch. Wie es dazu gekommen ist, dass der Schweizerische Kunstverein eine eigene Zeitschrift lancierte und warum diese Zeitschrift heute so unentbehrlich ist wie nie zuvor, das sind die Fragen in dieser Sendung und die Antworten dazu, die kommen von den beiden Redaktorinnen, die das Kunstbulletin heute verantworten. Das sind Claudia Jolles und Britta Polzer. Herzlich willkommen hier im Studio. Claudia Jolles, was wäre, wenn es das Kunstbulletin nicht gäbe?
Ich glaube, der Betrieb wäre um einiges diffuser und es wäre schwieriger, sich zu orientieren. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wir versuchen zu informieren und zu akzentuieren.
Und Britta Polzer?
Ja, dem würde ich mich gerade anschließen. Wir sind praktisch ein Medium, was mitwirkt, was auch auf Produzentenseite steht. Und ich glaube, gerade für die Produzenten wäre es schwieriger, auf dem Laufenden zu bleiben.
Ist das Kunstbulletin eigentlich, versteht es sich als publizistisches Projekt oder eher selbst auch als Kunstprojekt?
Ich glaube, es ist so ein Hybrid. Es hat einerseits eine ideelle Ausrichtung und gleichzeitig muss es in einem publizistischen Umfeld überleben. Also es ist selbsttragend und das ist eigentlich unsere tägliche Gratwanderung.
Also als künstlerisches Projekt, das wäre vielleicht ein wenig vermessen. Da so würde ich uns nicht verorten. Aber sicher sind wir auf Produzentenseite.
Und was heißt das genau?
Dass wir nicht nur repräsentieren, sondern auf der Macherebene, dass wir ein Werkzeug sind, von dem ausgehend der Betrieb weiterläuft.
Also die Künstlerinnen und Künstler.
Ja, und Galeristen, also alles, was zum Betrieb gehört.
Die Vermittler, die Kuratorinnen.
Institutionsleute, Kuratoren, Kuratorinnen, ja.
1968 erschien die Nummer 1 des Kunstbulletins. 68, das große Revolutionsjahr. Hat die Gründung der Zeitschrift etwas damit zu tun?
Ich glaube, man kann es nicht so ganz genau auf dieses 68er Jahr festbinden. Es gab Vorläufer. Ein Jahr zuvor gab es einen Versuch. Damals hieß es die Ausstellung. Und ich denke, es ist ein gewachsenes Organ. Also es haben sich da einige, ein kleines Grüppchen von Interessierten zusammengeschlossen. Unter anderem war das der damalige Präsident des Schweizerischen Kunstvereins, Professor Eduard Nägeli, zusammen mit einem damaligen Vorstandsmitglied, meinem Vorgänger, das ist Hans-Rudolf Schneebeli. Und ich glaube, diese Gründung ist nicht ganz direkt an dieses Zeitgeschehen gekoppelt, aber es war sicher eine Zeit des Aufbruchs und irgendwo hat die Kultur damals wahrscheinlich auch an Bedeutung gewonnen.
Wie hat man sich denn vor der Gründung des Kunstbulletins in der Schweiz über Kunst informieren können, also über zeitgenössische Kunst, weil das ist ja der Fokus auch dieses Hefts?
Das können wir nur vermuten. Also aus diesen ersten Ausgaben geht hervor, dass sie sich zum Beispiel auf das Werk beziehen, also im Werk.
Also die Zeitschrift,
das Werk. Die Zeitschrift, Werk, ja, da gab es auch einen Ausstellungskalender, den hat das Kunstbulletin dann übernommen. Aber ich glaube, die Kunstszene selber, es gab die Kunstnachrichten, also so von einzelnen Museen, die hatten sicher ihre Zeitschriften. Aber ich denke, dass diese doch eher in einem lokalen Radius gelesen wurden.
Und was hat sich geändert nach Mai 68, als die erste Nummer des Kunstbulletins dann plötzlich zu haben war? Das erschien ja gleich mit einer Auflage von 13.000 Exemplaren, also hat schon eine ganz beachtliche Menge an Leuten dann auch erreicht.
Also was für mich frappant war beim Durchlesen dieser älteren Ausgaben, ist, dass erstmals eben auch Texte auf Französisch, es waren schon in diesen ersten Ausgaben, waren Texte auf Französisch drin. Und man spürte, dass diese französische Schweiz und die deutsche Schweiz wirklich sehr weit auseinander lagen. Also es sind ganz andere Themen, ganz andere Ausstellungen, die da besprochen werden. Und ich glaube, dass das Kunstbulletin doch eine wichtige Brücke schon damals geschlagen hat. Also es ist bis heute keine Selbstverständlichkeit, dass diese unterschiedlich sprachigen Kulturräume in der Schweiz sich gegenseitig wahrnehmen. Also dass da die Informationen wirklich fließen.
die 13.000, die das Kunstbulletin von Anfang an als Zahl hatte, als Abnehmerzahl, bestand darin, dass an die 13.000 Mitglieder des Kunstvereins das Kunstbulletin kostenlos abgegeben wurde, verteilt wurde. Und heute ist eine Auflage von auch noch knapp 13.000 da.
Wie erklären Sie das, dass sich das nicht verändert hat, rein mengenmäßig?
Also es hat natürlich sehr sich verändert über die Jahre. Am Anfang waren das 13.000, die wurden gratis verschickt. Dann, es gab dann einen Abo-Preis, der Abo-Preis von 7,50 Franken. Das war aber...
Also für 10 Ausgaben im Jahr, muss
genau.
man sagen.
Genau. Ich nehme an, das war eher ein freiwilliger Beitrag. Und irgendwann wurde dann das Heft kostenpflichtig. Also das Heft ist sehr lange in diesem Milizsystem geschaffen worden. Also die wurden alle nicht bezahlt. Also er hat das
einfach ehrenamtliche Arbeit.
Genau, eine ehrenamtliche Arbeit. Seine Frau hat den Ausstellungskalender gemacht, Ruth Schneeberli. Sie ist von Haus aus Botanikerin. Aber auf dieser ehrenamtlichen Ebene, das ist einfach sehr schwierig, weil auch die Autoren wurden ja nicht bezahlt. Und erst in den 70er Jahren gab es dann mal eine Grafikmappe, die herausgegeben wurde. Und das war ein großer Erfolg. Da haben auch sehr bedeutende Künstler mitgemacht. Und das hat dann eigentlich die finanzielle Basis der Zeitschrift gelegt. Es gab dann eine Zeit, da war also die Auflage höher. Und irgendwann wurde das Heft kostenpflichtig. Und mittlerweile sind Abos natürlich ein Thema. Das ist nicht nur für uns so, sondern es gibt praktisch keine Abo-Zeitschrift, die nicht dasselbe Problem hätte. Das Leseverhalten hat sich geändert. Man ist einfach heute gewöhnt, dass Informationen gratis sind durch alle diese Gratisblätter. Und wir haben uns auch überlegt, ob wir vermehrt einfach auf Inserate setzen. Das könnten wir. Wir haben eine sehr gute Inserate-Plantage. Aber das geht sofort auf Kosten der Qualität. Und wir versuchen einfach, also wir denken, es ist wichtig, so Plattformen zu pflegen, weil man damit auch die Autoren, also den Autoren die Chance gibt, Texte zu publizieren. Es braucht einfach einen Resonanzraum und für den setzen wir uns ein. Es sollte auch so sein, dass die Leute, wenn sie das Heft weglegen, Lust haben, etwas anzusehen und nicht umgekehrt, so durch eine gewisse Überfütterung oder man kann ja auch über Kunst lesen und dann eigentlich keine Lust mehr haben, etwas anzusehen. Ich glaube, man muss da sehr sorgfältig sein, wie man Informationen vermittelt, was man auswählt und wie man das bearbeitet.
Sie beide machen das ja zusammen. Sind Sie sich da immer einig über die Auswahl und die Auswertung? Die Rollenverteilung im Kunstbild heißt so, Sie, Claudia Jolles, sind die Chefredaktorin und Sie, Britta Polzer, arbeiten in einem Teilzeitpensum als Redaktorin. Wie einigen sich oder wie entsteht das Heft?
Also klarzustellen ist, Claudia Jolles ist mindestens 100% mit dem Heft beschäftigt. Ich bin nur 2 Tage dabei auf der Redaktion. Schon von daher ist die Gewichtung natürlich völlig ungleich und Claudia bestimmt das Heft. Ich bringe aber Schwerpunkte ein und sicherlich sind meine Interessen oft die Verquickung mit dem Politischen, mit dem Gesellschaftlichen, Texte dazu. Meine Steckenpferde sind natürlich Kunst im öffentlichen Raum immer wieder. Das wäre eine Priorität, die ich gerne da noch mehr sehen würde. Aber sonst in der generellen Richtung des Heftes sind wir uns einig.
Also wir sind eine Mini-Redaktion und ich denke, entscheidend für unsere Prägung sind die Autoren. Also wir sind eigentlich ein Autorenheft. Und das heißt, dass wir ein Netz haben von Autorinnen und Autoren, mit denen wir regelmäßig uns austauschen. Die sind ganz wichtig, die bringen ihre Vorschläge ein. Wir diskutieren diese Vorschläge. Und am Schluss, was dann wirklich ins Heft kommt, das ist immer das Resultat von langen Diskussionen. Material gibt es in Fülle, Vorschläge gibt es auch in Fülle und die Auswahl ist eigentlich immer das Schwierigste dabei.
Wie gehen Sie denn damit um, dass die klassische Kunstkritik aus der Tagespresse ja mehr oder weniger verschwunden ist?
Also das ist ein schwieriges Thema, weil wir können das nicht auffangen. Also wir sind keine Tageszeitung, bei uns gelten andere Zeiträume. Wenn wir erscheinen, läuft die Ausstellung meistens schon einige Wochen. Und wir spüren das auch. Also früher war es schwierig, das Heft mit guten Beiträgen zu füllen. Heute sind wir ständig am Absagen. Das ist schwieriger noch, als gute Themen zu initiieren oder Vorschläge in die Runde zu geben. Also ich finde es eigentlich sehr bedauerlich, dass in den Tageszeitungen das Feuilleton einfach regelmäßig zurückgestutzt wird. Und ich denke, es ist auch ein großer Fehler, weil man geht immer davon aus, dass man geht von Ratings aus und sagt, das Feuilleton ist im Rating irgendwie zu unterst. Aber ich denke, dass das Feuilleton ganz entscheidend ist für das Profil von Tageszeitungen.
Aber wir sind mit Feuilletons natürlich auch nur teilweise vergleichbar. Also Kunstkritik ist bei uns ein Teil. Ein ganz großer anderer Teil ist ja praktisch eine Serviceleistung. Eben das auch immer wieder, was ich sagen will, wenn ich spreche, wir sind auf Produzentenseite. Also wir bringen die ganzen Ausschreibungen, die laufen. Wir bringen, wenn Preise verteilt werden, das sind praktisch die Tools des Betriebs.
Die riesige Ausstellungsagenda, die ja von Anfang an einen großen Teil des Hefts ausmacht.
Genau, also wir haben zwar auch eine Metaebene, von der aus wir aufs Geschehen schauen und versuchen, es in den Griff zu kriegen und zu kritisieren, aber das ist nur ein kleiner Teil dieses Heftes, ein Teil. Und den könnten wir nicht quasi jetzt kompensatorisch groß ausbauen. Wir wären überfordert damit.
Also die Kunstkritik, damit meine ich jetzt auch die Künstlergespräche oder die Ausstellungsbesprechungen oder die kontinuierliche Beschäftigung mit einzelnen Werken, die hat, wie gesagt, in den Tageszeitungen eher abgenommen. Was es dafür ja zuhauf gibt, sind Porträts von Sammlerinnen und Sammlern, der Umgang von Privatleuten mit Kunst, der Kunstmarkt selbst. Es wird alles ausgiebig gefeatured. Im Kunstbilder liest man davon eher weniger. Warum ist das so? Das ist doch eigentlich ein hochinteressanter Aspekt, der offensichtlich eben auch eine breite Öffentlichkeit finden würde.
Dieser Personality-Kult hat uns beide eigentlich kaum je interessiert. Sondern es ging eher mehr um die Werke als solche oder schon auch Betriebsfragen, klar, wie Copyright zum Beispiel oder wie Kunst und Bau sich strukturiert und abläuft. Aber dass man an einzelnen Personen praktisch ganze Themen versucht abzuhandeln oder diese Personen ins Zentrum stellt, hat uns nicht an erster Stelle interessiert.
Ich glaube auch, das ist unsere Lebensversicherung. Also, dass wir eben nicht auf den Boom setzen. Wir haben schon verschiedene konjunkturelle Hochs und Tiefs überstanden. Und ich glaube auch, dass die Kunst da eine gewisse Resistenz hat. Und für mich ist das eine wichtige Motivation. Also, wenn ich am Kunstmarkt bin, in Basel, an der Art, und da geht es immer um sehr viel Geld, große Aufregung, und wir kommen mit einigen Schachteln unsere Hefte und trotzdem ist das immer quirlig. Also es geht eigentlich nie um das große Geld. Es geht um Informationen, es geht um Austausch, Gespräche. Die Leute wollen wissen, was haben wir gesehen, wieso interessiert uns der oder der. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man ein Rädchen ist in diesem Betrieb, aber man ist nicht unbedingt mit dem großen Geld verknüpft.
Sie machen ja auch keine Künstlerratings. Sie küren nicht den besten Künstler oder die beste Künstlerin des Jahres. Ihr Tonfall ist sowieso insgesamt alles andere als reißerisch. Woher kommt das, diese Knappheit, Lakonie vielleicht, aber immer diese Zurückhaltung?
Ich denke immer an Bergtouren. Ich gehe gerne in die Berge und ich denke, es ist ganz wichtig, man hat das Richtige im Rucksack. Also man ist froh, man hat genug, um sich zu informieren und sich zu orientieren, aber man möchte auch gerne etwas Eigenes entdecken. Und dafür muss man leichtes Gepäck haben. Ich denke, das Kunstbulletin ist leichtes Gepäck und trotzdem gibt es einem eine gewisse Orientierung.
Und Kunst ist für uns beide, hat nichts mit Spektakel zu tun oder mit kurzfristigem Amüsement oder Aufstieg und Abstieg, sondern Kunst ist für uns beide ja eine Lebensform, die mit Sorgfalt verfolgt werden will und für die mit auch mit Sorgfalt ein Klima hergestellt werden will.
Aber das ist ja schrecklich unzeitgemäß.
Nein, ich glaube im Gegenteil, es wird immer wichtiger. Also ich glaube, dass Kunst, das sind wirklich Lebensthemen. Und es ist ja nicht so, dass man, je länger man drin ist, desto langweiliger wird, sondern es ist wie wahrscheinlich in vielen Lebensbereichen, je tiefer man drin steckt, desto interessanter wird. Man sieht verschiedene Ebenen, die da ablaufen, verschiedene Verbindungen, man sieht Netzwerke, man versucht selber Netzwerke zu spannen und das macht das Ganze interessant und alles hängt schlussendlich an Menschen. Der Mensch ist immer sehr spürbar. Es ist ganz entscheidend, bei einem künstlerischen Werk fragt man sich immer, wer steht dahinter, was war die Motivation dieses Künstlers und das ist ein Teil. Man denkt immer in Perspektiven, man überlegt sich, wo ist dieser Künstler in 10 Jahren? Und das spiegelt dann auch immer auf das eigene Leben zurück. Das macht die Kunst auch ein Leben lang interessant.
Wir sprechen jetzt eigentlich auch über Ihre Motivation, dieses Heft zu machen und es genau so zu machen, wie Sie es schon seit einigen Jahren tun. Gibt es denn etwas, das Sie bis jetzt nicht realisieren konnten, das Sie aber trotzdem nicht von Ihrer Wunschliste gestrichen haben?
Klar gibt's immer, was man noch gerne hätte. Zum Beispiel eben, ich habe schon erwähnt, ich hätte gerne auch manchmal längerfristige, differenzierte Texte zu einer Sache, sei es Kunst im öffentlichen Raum, wie ich bereits erwähnte. Vorstellen könnte ich mir weiterhin, dass dieses Heft als Produktionsort noch deutlicher werden könnte, vielleicht indem man Leser und Leserinnen dazu bringt, eine gute Leserinnenseite, wo noch Stimmen von außen dezidiert aufgenommen werden können und gespiegelt werden können. Also es gibt immer wieder Ideen, wie man das Heft noch weiterführen könnte.
Und gibt es für Sie Wege, dahin zu kommen, das zu erreichen?
Muße, um darüber nachzudenken und es einzuführen dann praktisch.
Ich möchte nochmal auf die ökonomischen Bedingungen des Kunstbildhauers zurückkommen. Viele denken, das Kunstbildhauer ist eine Art subventioniertes Produkt, das ist es nicht. Es ist selbsttragend, wird getragen von den Abonnenten und Abonnentinnen und natürlich von den Inseraten, also den ganzen Institutionen, Galerien, Museen etc., die im Kunstbildhauer Inserate schalten. Ich habe mir die ersten Nummern des Bildhauers angeschaut. Da kommt es dann schon mal vor, dass ein ganzseitiges Inserat für ein Buch, jetzt in dem Fall über Edvard Munch und die Grafik und ein paar Seiten weiter dann ein redaktioneller Text über Edvard Munch. War das zu Beginn des Kunstbildhauers so, dass wer inseriert hat, auch mit einem Artikel belohnt wurde?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man da meinem Vorgänger Bestechlichkeit unterschieben könnte, sondern er war einfach auch ein sehr interessierter Kunsthistoriker. Ich habe diesen Beitrag auch gelesen und habe geschmunzelt und habe gedacht, das hätte mir auch passieren können, dass man sich dann dieses Buch ansieht und sich einfach so hineinliest und dieses Leben von Munch einen plötzlich total gefangen nimmt. Also ich glaube, das Kunstbildhauer ist da relativ resistent und das war es von Anfang an bis heute. Also man kann aus den Inseraten nicht auf den Inhalt zurück, also man kann da nicht ganz direkte Verbindungen finden. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns und für die Inserenten. Die Inserenten sind sich bewusst, dass sie eine ganze Plattform tragen. Und wir versuchen natürlich auch umgekehrt, also wir sind uns auch bewusst, dass die Inserenten unsere Existenz sind, aber eigentlich nicht im Einzelnen, sondern wirklich als Kollektiv. Also ich sehe die Galerien als ganz wichtige Träger im Betrieb und es beschäftigt mich schon, dass ich denke, wir können eigentlich sehr wenig bieten. Also diese paar Besprechungen im Jahr, das ist eigentlich sehr wenig, um diese Vielfalt von Galerien und sehr viele von diesen Galerien sind ja auch nicht finanziell sehr gut gestellte Galerien, sondern es ist ein täglicher Lebenskampf.
Also es gibt tatsächlich mehr oder minder deutlich vorgetragen immer wieder die Ansicht, wenn jemand inseriere, müsse doch auch ein redaktioneller Beitrag kommen. Und wenn Institutionen wirklich immer wieder große Inserate bringen, ist man natürlich positiv gesonnen und denkt so, die hätten jetzt aber mal einen Beitrag verdient, auch wenn man sonst vielleicht nicht unbedingt drauf gestoßen wäre. Aber wir verwehren uns heftig dagegen und das auch in Schreiben, die wir dann schicken, dass ein Inserat überhaupt gar nicht mit einem redaktionellen Beitrag verbunden sein muss. Also das stellen wir eigentlich immer wieder ziemlich klar, dass es insofern nicht käuflich ist, das Medium. Und das auch durchaus im Interesse der Leser, denn die Leser wollen, dass die Redaktion eine Auswahl trifft. Nur so kann das Heft funktionieren.
Gleichzeitig gibt es natürlich eine Nähe, weil wenn alle Schweizer Institutionen bei Ihnen inserieren, Sie müssen ja auch irgendwelche Ausstellungen besprechen.
Ja, aber in Zürich gibt es hunderte von Galerien und am Schluss muss man entscheiden. Aber das, was für uns eben auch ganz wichtig ist, sind Vernetzungen. Also auf den verschiedensten Ebenen suchen wir Allianzen. Also mit dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft, da geht es aber hier um die Webseite, also um das Künstlerarchiv, dann mit dem Bundesamt für Kultur, das ihre Jahrespublikation bei uns beilegt, mit der Pro Helvetia, die ihre Ausschreibungen bei uns publiziert. Das ist ganz entscheidend. Das ist ein wichtiger Rückhalt für uns und es zeigt uns eben auch, dass auch die großen Institutionen nicht über andere Vertriebskanäle verfügen. Also wir haben da auch eine Aufgabe.
Was für uns auf der Redaktion manchmal ganz eigenartig ist, wie sehr Leute Wert drauf legen oder Ausstellungsmachende, dass sie einen Text bekommen und sei er auch noch so kurz. Das ist als Redaktionsmitglied manchmal ganz seltsam zu verstehen, diese Dringlichkeit, denn wir selber erhalten wenig Feedback auf Texte, die man schreibt. Man sollte eigentlich denken, auch gerade auf Hauptbeiträge, wenn man die schreibt, dass da ganz viel zurückkäme, du hast Mist erzählt oder super, wie du das beschrieben hast oder wie auch immer. Das kommt also wenig. Also man kriegt wenig, man ruft da was raus und es kommt wenig Echo zurück irgendwie. Aber andererseits ist es, das Echo ist ganz stark da, dass Leute einen Beitrag wollen und sei er noch so klein und sei er noch irgendwie.
Das belegt ja einfach, dass das Kunstbildhauer eine Institution geworden ist in den letzten 40 Jahren. Gleichzeitig ist es, wie Sie jetzt sagten, nicht auf Rosen gebettet. Macht Ihnen das schlaflose Nächte?
Nein, wir müssten uns einfach immer wieder was ausdenken. Also wir versuchen auf einer partisanenhaften Ebene Marketing zu betreiben. Also wir gehen an die Schulen, an die Kunsthochschulen und lassen dort Hefte verteilen über Autoren, die auch bei uns schreiben. Also ich denke, man hat nur auf dieser Ebene wirklich eine Chance. Und das ist natürlich für uns ein lebenswichtiges Anliegen, aber es bereitet uns nicht schlaflose Nächte, aber es ist doch eine tägliche Herausforderung.
Ein Markenzeichen des Kunstbildhauers ist ja sein Format. Es kommt nicht im A4-Format daher, sondern eher in so etwas, was man als A5 beschreiben könnte, wobei das jetzt nach dem Redesign im neuen Layout nicht mehr ganz stimmt. Aber das Format ist immer noch kleinformatig, eher so taschenbuchartig. Hat es diese handliche Größe, weil die Mittel nicht mehr zulassen? Oder was ist der Grund dafür?
Ich glaube, wir sind ebenso in einer Nische drin, in der uns wohl ist. Es ist dieses Westentaschenformat. Und das soll es ja auch sein. Es soll mitreisen, wenn man irgendwo hingeht. Und es ist eben nicht eine Sofa-Publikation. Man soll es nicht im Sofa lesen und dann irgendwie denken, man hat damit den Ausstellungsbesuch erledigt, sondern es soll einem ja gerade aus dem Sofa raustreiben.
Es soll kein großes, repräsentatives, abgehobenes Ding sein, was leuchtet und sprüht, sondern eben kleines, handliches Werkzeug zum Mitnehmen, was draus machen, schnell was nachgucken, wieder weglegen.
Wollen Sie damit auch sagen, dass die anderen Kunstzeitschriften genau das sind? Glänzend, Hochglanz?
Nein, aber sie sind vielleicht schon ein bisschen mehr als eigenständiges Objekt gedacht. Ich denke immer in gewissen Triangulationen. Ich denke, das Heft ist eines, ist ein Punkt. Es soll einem aber auch raustreiben. Es soll einem irgendwie in die Galerie treiben, in eine Ausstellung. Die Ausstellung verweist wieder auf einen Künstler, der Künstler wieder zurück auf das Heft. Also es soll immer so, es ist eigentlich ein Teil einer Bewegung und das gefällt mir dabei.
Und es soll auch keine Angst machen, auch nicht Autoren und Autorinnen, die für uns schreiben. Und da kann auch mal was schiefgehen an Texten. Es sind nicht alles abgehobene Supertexte. Also ich will das gar nicht nur negativ sehen, es gibt ja auch grandiose Texte. Aber hier kann auch mal was schiefgehen. Es ist eben auch eine Experimentierbühne, auch für Texte. Und das soll auch Mut machen, dass man sich einlässt, das ausprobiert und wieder sein lässt vielleicht oder weitermacht. Es ist eine Plattform für Verschiedenes.
Und eine angstfreie Zone, bezieht sich das auch aufs Publikum? Also wollen Sie auch die Angst nehmen vor der zeitgenössischen Kunst, den Leuten, die da vielleicht eher eine Hemmschwelle haben?
Also ich denke, es ist extrem wichtig, weil das, was mich immer erstaunt, so ist dieser blühende Kunstbetrieb, also blühend, boomend, wie man es nennen will, hat immer mehr Galerien, unglaubliche Museen. Und wenn man sich dann so einen Nachmittag freinimmt und ein paar Galerien abklappert, ins Museum geht, dann ist man immer erschüttert, weil diese Museen sind dann, wenn es nicht gerade die Eröffnung ist, leer. Und das finde ich einfach, dann ist es wieder klar, wieso wir das machen. Es braucht einfach Vermittlung. Und diese Vermittlung, ich weiß gar nicht, wo die sonst stattfinden soll. Natürlich im Radio, im Fernsehen, aber das ist einfach ein zentraler Punkt.
Erklärt sich denn auch der günstige Abonnementspreis mit diesem Vermittlungsgedanken, 61 Franken für 10 Ausgaben im Jahr? Das ist ja tatsächlich nicht mehr als zweimal einen Kaffee getrunken im Monat. Hat das auch so einen demokratischen Anspruch?
Unbedingt. Es darf einfach keine Schwelle sein. Also ich denke, es ist mehr eine Schutzgebühr. Also es ist, klar ist es am Schluss, wenn man dann diese Abos hochrechnet, ist es für uns die Hälfte unserer Jahresrechnungen. Und ohne die Abos, also ohne Leser, kein Kunstbild mehr, sondern klar. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass sich das jeder leisten kann. Dass wirklich Studenten, auch Künstler, überhaupt viele Leute im Kunstbetrieb leben in prekären Lebensverhältnissen. Und da sollen diese 60 Franken möglich sein.
Ja, und es ist vielleicht tatsächlich wichtig, dass sich Leute klar machen, dass sie mit einem Abo wirklich beitragen zu einem Klima. Dass das nicht nur etwas ist, was sie sich ja vielleicht sparen können, weil sie mal auf die Website gehen und da nachgucken, sondern dass es mehr ist eigentlich jetzt als ihre spezielle Bequemlichkeit. Wenn sie diese 60 Franken pro Jahr zahlen, ist das ein Beitrag zu einem Klima, an dem wir großes Interesse haben und das wirklich alle erreichen sollen, an dem alle sich beteiligen können. Und wenn es zu wenig Abos gibt, dann ist das auch ein Neinsagen zu dieser Art von einem kulturellen Angebot.
Ja, ich muss mich wiederholen, ich finde es erfrischend und zeitgemäß, dieses ganze Projekt. Jetzt feiern Sie Ihre 40 Jahre am Freitag mit einer Party in Zürich. Ist das dann doch ein Tribut an den Lifestyle-Faktor der Kunst?
Feste soll man feiern, wie sie fallen. Also wir haben natürlich schon überlegt, ob wir das feiern. Und wir haben zurückgeschaut, haben gedacht, früher wurde das nie gefeiert. Aber wir wissen ja auch nicht, wie lange wir das noch machen. Also ich denke, es braucht einfach im Leben Akzente.
Im Übrigen sind wir gar nicht gegen das Peppige. Peppig ist zu allen Zeiten gut, oder? Ich meine, es muss nur einen Inhalt haben oder es muss ja was vertreten.
Das hat ja Ihre Party auch. Sie gestalten das als Jubiläumsquiz aus Anlass eben des 40. Geburtstags der Zeitschrift. Und dieses Quiz findet morgen, Freitagabend, ab 8:30 Uhr abends in der Helmhaushalle, also vor dem Zürcher Helmhaus, statt. Und das Spektakel ist natürlich öffentlich und kostenlos. So viel in Reflexe für heute. Vielen Dank Ihnen, Claudia Jolles und Britta Polzer, fürs Erzählen und fürs Diskutieren. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Franziska Bethke.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.